Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Sandra Pfister, hallo. Bitte kein Zentralabitur, sagt Jürgen Kaube, Herausgeber der FAZ. Wir sprechen gleich mit ihm. Und wir fragen einen Schulpsychologen, wie man mit Schülern darüber reden kann, dass Mitschüler, selbst noch Kinder, möglicherweise jemanden vergewaltigt haben. Eine Gruppe von Kindern, 3 14-Jährige und 2 12-Jährige, stehen im Verdacht, eine Frau in ein Gebüsch gezerrt und dort vergewaltigt zu haben. In Müllheim an der Ruhr ist ein 14-Jähriger verhaftet worden. Dieser 14-Jährige war wohl schon vorher wegen sexueller Belästigung aufgefallen. Noch gilt für alle die Unschuldsvermutung. Gerade dominiert eine Frage die Debatte. Soll das Strafmündigkeitsalter abgesenkt werden, damit auch 12-Jährige belangt werden können? Wir haben das gerade auch bei Deutschland heute gehört. Uns interessiert noch etwas anderes. Wenn Kinder zu Tätern werden, wie redet man darüber in der Schule, im Unterricht? Dabei helfen kann uns vielleicht Dr. Sascha Borchers, Schulpsychologe in der regionalen Schulberatungsstelle für den Landkreis Borken. Guten Tag, Herr Borchers.
Guten Tag.
Herr Borchers, Sie sind auch Krisenbeauftragter der Schulberatungsstelle. Das hier ist sowas wie eine Krise. Wir wissen gar nicht, ob alle betroffenen Schüler in einer Schule waren oder in einer Klasse. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären in der Klasse der 12-Jährigen, die mutmaßlich an der Vergewaltigung beteiligt waren, was würden Sie dort sagen?
Also zunächst würde ich sehr gerne nicht alleine in die Klasse gehen, sondern ich würde gucken, dass ich vorher mit Lehrern und Lehrer der Schule, vielleicht mit der Klassenleitung in die Klasse gehe und vorher bespreche, was wir gemeinsam sagen können. Weil wenn ich als Schulpsychologe in die Klasse reingehe, da ist es so, dass die Kinder schon merken, okay, hier ist was heute was ganz Besonderes. Die kennen mich nicht, die haben wenig Vertrauen zu mir und dann reden sie vielleicht nicht so frei, wie sie das tun würden, wenn ihre gewohnten Vertrauenspersonen da sind. Und um Vertrauen geht's hier. Und deswegen schätze ich das auch als Krise ein. Deswegen ist es auch eine gute Idee, mit den Schülern darüber ins Gespräch zu kommen, aber eben mit vertrauten Personen. Die erste Frage, die wir stellen würden, wird sein, wie hast du von dem Vorfall erfahren? Was sind deine Fragen? Weil man immer leichter auf Fragen der Kinder antworten kann, als mit einem, ich sag mal, Statement in so eine Klasse zu gehen.
Nun, die meiste Zeit werden Sie ja vermutlich nicht dabei sein, wenn diese Fragen aufkommen. Wie können die Lehrer das auffangen? Was raten Sie denen?
Da haben Sie schon einen guten Teil unserer Arbeit als Schulpsychologen angesprochen. Wir sind auch dazu da, das System, also sprich die Schule, zu beraten und tun das immer sehr gerne. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer können sich an meine Kollegen im ganzen Land wenden und mit ihnen solche Gespräche zum Beispiel planen. Okay, das Erste, was ihr als Lehrkräfte oder sich als Lehrkräfte machen müssen, ist die Fragen der Kinder ernst nehmen, die Sorgen ernst nehmen und versuchen, möglichst richtige, authentische Antworten hierauf zu geben. So gut das eben geht. Manchmal hat man auch keine Antwort und dann darf man auch sagen, ich weiß das nicht.
Eine Frage wird wahrscheinlich sein, warum haben die das gemacht? Warum haben die das gemacht?
Genau, und das meine ich damit, das wissen wir in diesem Fall noch nicht. Sie haben eben in Ihrer Anmoderation gesagt, es geht die Unschuldsvermutung. Das ist erstmal der ganz wichtige Punkt. Die Grundhaltung der Lehrkräfte muss also sein, es geht die Unschuldsvermutung. Wir wissen das noch nicht genau, um unnötigen Spekulationen vorzubeugen und das Ganze vielleicht noch ein bisschen weiter anzuheizen. Also das sollte nicht passieren. Dann könnte man auf die generelle Frage kommen, warum machen Menschen das? Sprich, warum fügen Menschen anderen Menschen Schmerz zu? Und auch das hat ganz, ganz unterschiedliche Gründe und das wissen wir auch nicht. Und das wäre so ein gutes Sprungbrett, mit Schülern ins Gespräch zu kommen, zu überlegen, warum die Schüler glauben, dass andere Menschen sich oder dass Menschen sich gegenseitig sowas antun.
Nun wird aber im Hintergrund auch mitschwingen, dass die Schüler sich vielleicht bedroht fühlen, dass sie nicht sicher sind, ob sowas nicht wieder vorkommen könnte. Aber der aktuelle Stand ist ja, die Schüler wurden erstmal offenkundig vom Unterricht ausgeschlossen. Das ist zumindest die Meldung, die wir heute haben. Das heißt, sie können und müssen nicht weiter zur Schule gehen. Das kann ja für sie im Endeffekt auch wieder ein ganz schöner Spießrutenlauf werden und schürt eben auch diese Ängste bei Mitschülern und Lehrern, falls sie wieder zurückkommen. Wie würden Sie dem begegnen?
Die Frage ist zum Beispiel, die sich in so einem Fall stellt, ist, wie würde es den Kindern selbst gehen, wenn sie ein Problem hätten und kämen zurück in die Schule? Wie würden sie selbst möglicherweise gern behandelt werden? Und hier könnte ich mir einen Ansatz vorstellen, dass man mit den Kindern versucht, so eine Art Perspektivenübernahme zu machen. Ich glaube nämlich, egal in welche Schule die wieder aufgenommen werden, ob es an dieser Schule ist, auf der sie waren oder auf einer anderen Schule, die Schule und auch die Schüler werden wissen, welche Schüler das sind und was da im Vorfeld passiert ist. Und deswegen müssen sich diese Schulen darauf einstellen, dass diese Fragen von den Schülern kommen und dass es ein Konzept gibt, damit umzugehen. Und Sie haben das Thema Sicherheit angesprochen. Sicherheit ist ein relativ wichtiger Aspekt für uns Menschen, um sozial miteinander leben zu können. Und Sicherheit können wir zum Beispiel geben, indem wir eine Betreuung sicherstellen, indem die Schüler wissen, wer sind meine Ansprechpartner, wenn ich mich unsicher fühle. Und vor allen Dingen sind die auch für mich da. Man kann das zum Beispiel an sowas wie einer Pausenaufsicht festmachen. Es gibt Situationen, da sagen die Kinder, ich wäre ja zur Pausenaufsicht gegangen, wenn ich sie denn gesehen hätte. Die ist auf so einem Schulhof möglicherweise manchmal nicht sichtbar. Und deswegen ist eine gute Strategie zum Beispiel, die Pausenaufsicht sichtbarer zu machen. Es gibt Schulen, da tragen die Pausenaufsichten besonders farblich gekennzeichnete Westen. Das ist eine einfache, billige Maßnahme, erhöht aber die Sicherheit deutlich. Und die Lehrer müssten geschult werden oder informiert werden, dass wenn Kinder mit solchen Anliegen zu ihnen kommen, dass sie das auf alle Fälle ernst nehmen und dass sie das thematisieren und ansprechen.
Das werden ja auch andere Schüler, Jugendliche an anderen Schulen aufgeschnappt haben, weil das einfach im Hintergrund wabert. Sollten Lehrer das jetzt offensiv ansprechen?
Also ich bin immer Freund davon zu sagen, wenn Kinder Fragen haben, kann man darauf antworten. Manche Sachen würde ich nicht offensiv ansprechen, um einfach einer Verunsicherung vorzubeugen. Es wird viele Kinder geben, die das auch gar nicht mitkriegen, gerade wenn sie noch jünger sind und die Nachrichten nicht so verfolgen. Wenn man aber mitbekommt, okay, hier gibt es Fragen, hier werde ich angesprochen, hier reden die Schüler untereinander darüber, dann ist ein Zeitpunkt gekommen, wo ich sagen würde, okay, das kann man offensiv ansprechen. Gut ist immer, wenn das in einem geschützten Raum stattfindet und oft ist der Klassenverband ein geschützter Raum. Man könnte aber auch an der Schule eine Anlaufstelle für solche Fragen einrichten. Ich denke hier an sowas wie Schulsozialarbeit, ich denke hier an sowas wie Beratungslehrkräfte. Das hängt aber von Schule zu Schule und von Verunsicherung zu Verunsicherung ab.
Wenn wir die Frage stellen, ob sexuelle Gewalt inzwischen immer früher anfängt, dann machen wir jetzt nochmal ein neues Fass auf. Aber ganz außen vor lassen kann man die Frage auch nicht. 12-Jährige, die mutmaßlich an einer Vergewaltigung beteiligt sind, sind ziemlich extrem. Wie sind Ihre ersten Gedanken dazu gewesen?
Genau, extrem. Das ist genau mein erster Gedanke und da gestehe ich, bin ich selbst auch verunsichert und war sehr verwundert, als ich das mitbekommen habe und habe aber natürlich tatsächlich an das gedacht, was wir gerade besprochen haben, nämlich wie geht es den Mitschülern damit und dann in zweiter Linie, wie geht es den Kindern selbst damit, wo ich ausgehe, dass sie vielleicht gar nicht genau gewusst haben, was sie da tun. Vielleicht irgendwo mitgelaufen sind, also wie gesagt, alles Spekulationen und warne davor, vielleicht jetzt in so ein Horn zu stoßen, wie die Gesetze müssen deutlich geändert werden oder wir müssen jetzt was ganz anderes machen. Eigentlich haben wir eine ganze Menge guter Schutzkonzepte. Gerade in Nordrhein-Westfalen sind wir dabei, landesweit das Konzept Kein Raum für Missbrauch, Schule gegen sexuelle Gewalt zu implementieren. Das ist ein bundesweites Konzept, aber da sind wir hier in NRW relativ weit vorne. Was genau versucht, an Schulen Strukturen zu schaffen, eine Sensibilität herzustellen, Präventionsketten zu installieren, damit sowas nicht passiert. Und ich glaube, damit können wir eine ganze Menge erreichen.
Danke, Sascha Borchers, Schulpsychologe und Krisenberater in Borken. Und er berät auch die Bezirksregierung in Münster in schulpsychologischen Fragen. Danke, Herr Borchers.
Ja, auf Wiederhören.
Das Abitur ist gerade durch in den Bundesländern. Da wird das Abi als solches schon wieder in Frage gestellt. Ist es nicht ungerecht, wenn Schüler in Bayern, um ein altes Klischee zu bemühen, viel härter für ein 1er-Abi arbeiten müssen als in Nordrhein-Westfalen beispielsweise? Und da ist sie wieder, die Frage nach dem Zentralabitur. Der alte Wiedergänger der Bildungspolitik, diesmal reanimiert von Susanne Eisenmann, der CDU-Kultusministerin in Baden-Württemberg. Und sofort erhält sie Schützenhilfe von der Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Die ist auch begeistert vom Zentralabitur, sagt sie. Die Abschlüsse müssten vergleichbar sein, es sei eine Frage der Gerechtigkeit. Jürgen Kaube, Herausgeber der FAZ, dort für das Feuilleton zuständig und seit Jahren für die Bildungsberichterstattung, ist anderer Meinung. Guten Tag, Herr Kaube.
Guten Tag.
Herr Kaube, haben denn die beiden Bildungsministerinnen nicht recht, wenn sie sagen, alle sollen das Gleiche geprüft werden?
Ja, es sind immer zwei Argumente im Spiel, wenn Vergleichbarkeit gefordert wird. Das eine, ganz kurz, ist so ein Mobilitätsargument. Man sagt, wenn eine Familie innerhalb Deutschlands umzieht, dann zieht sie in ein anderes Bildungssystem um und hat entsprechende Anpassungsschwierigkeiten. Da hätte ich die Rückfrage, wie oft ist das eigentlich der Fall? Können wir empirisch feststellen, dass es wirklich große Schwierigkeiten gibt? Und ist das Umziehen innerhalb eines Bundeslandes nicht mit denselben Problemen verbunden? Eine neue Schule, ein anderes Lerntempo, ein anderer Lernstil auf dem Land und in der Stadt oder in Krisengebieten der Städte und in Wohlstandsgebieten der Städte. Also das wäre einfach so eine empirische Rückfrage. Wichtiger ist das, was Sie angeführt haben, die Frage der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit der Abiture. Und da haben wir ja in der Tat dasselbe Problem, nämlich, dass die Unterschiede zwischen den Schulen in einer Region viel größer sind als die Unterschiede zwischen den Bundesländern. Also die beste Schule in München und die schlechteste Schule, jetzt mal in Anführungszeichen, ist jedenfalls nach den PISA-Ergebnissen, sind weiter auseinander als der Durchschnitt von München mit dem Durchschnitt von, sagen wir mal, Bochum oder Bremen.
Lassen Sie es gerade mal dabei bleiben. Wenn Sie sagen, die Unterschiede von Gymnasien innerhalb eines Bundeslandes sind so weit auseinander wie zwischen Bundesländern, würden dann nicht Eltern an Gymnasien, die schlechter abschneiden, protestieren und die Schulen oder die Schulministerien zur Reform zwingen?
Nein, ich glaube, es ist ein entgegengesetzter Mechanismus, greift. Also die Bewunderung des Zentralabiturs ist ja älteren Datums und das hängt einfach damit zusammen, dass Bayern das immer hatte, Baden-Württemberg auch und beides waren starke Schulsysteme, also wurden als solche betrachtet und also hat man den Kurzschluss gezogen, wenn starke Schulsysteme Zentralabitur haben, dann führt Zentralabitur zu Leistungssteigerung. Und das Gegenteil ist aber der Fall. Wenn Sie sagen, wir bringen 38% eines Jahrgangs, wollen wir irgendwie an die Hochschulen bringen, also Hochschulreife sollen die erlangen, und dann sehr unterschiedliche Schulen haben. Und jetzt kann natürlich das Zentralabitur, wenn eins eingeführt wird, das Zentralabitur muss natürlich darauf Rücksicht nehmen, dass auf keinen Fall politisch erwünscht sein kann, dass an Schulen, an bestimmten Schulen ein Viertel des Jahrgangs durchfällt und die Hälfte nur eine 3 im Durchschnitt erzielt, während andere davon eilen. Also die Bildungsgerechtigkeit im Sinne von, wir möchten möglichst vielen den Zugang zu den Hochschulen erlauben, steht in einem gewissen Konflikt mit dem Zentralabitur. Die Lösung ist, man muss das Zentralabitur an die Leistungsfähigkeit der schwächeren Schulen, die aus ganz verschiedenen Gründen schwächer sind, da braucht man gar nicht, das ist gar keine abwertende Beschreibung, man muss sie an diese Schulen anpassen, sonst erhält man politisch untragbare Resultate.
Also die These ist, oder Sie vermuten, da wird nach unten nivelliert werden, damit auch die schwachen Gymnasiasten das Abi schaffen, weil das politisch gewollt ist und weil die Eltern das ja auch wollen.
Natürlich, Sie können ja jemanden nicht irgendwie 9 Jahre lang auf ein Gymnasium oder auf eine ähnliche Einrichtung schicken und dann nachher sagen, du haftest jetzt, wenn man so will, mit deiner Abitursnote letztlich für den Unterricht, an dem die Schüler ja auch nur teilweise Schuld haben. Also man bestraft sie dann ein bisschen hart gesprochen für den Standort ihrer Schule oder für die Lehrer, die ja auch von Schule zu Schule innerhalb der Schulen schon sehr unterschiedlich sind. Also insofern bin ich dafür einen viel extremeren Föderalismus, eine viel lokalere Behandlung der Bildungswege. Und dann, wenn man jetzt nach dem Standards fragt, wer sichert denn eigentlich den Standard, dann würde ich sagen, müsste die Hochschule Eingangsprüfungen machen. Ob sie geeignet sind zum Studium, das stellt dann die Hochschule fest.
Da werden Ihnen natürlich viele Hochschulen ins Gesicht springen und sagen, super, wir sollen jetzt die Arbeit machen, die das Gymnasium nicht mehr schafft. Denn die Hochschulen wehren sich ja mit Händen und Füßen dagegen, diese aufwendigen Prüfungen zu machen.
Ja, die Hochschulen haben natürlich ein ambivalentes Verhältnis dazu. Einerseits möchten sie das nicht gerne machen, obwohl das in anderen Ländern ganz üblich ist.
Nehmen wir mal England zum Beispiel.
Ja. England, Vereinigte Staaten, Frankreich. Da können sie nicht einfach mit einem Abitur kommen und sagen, ich möchte jetzt hier rein. Dann werden die ihnen in Harvard oder an der Ecole Normale sagen, nein, da musst du erstmal eine Prüfung machen. Also einerseits ist das ein Aufwand, andererseits klagen die Hochschulen ja ständig darüber, dass sie die Ermittlung der Studierfähigkeit selbst übernehmen müssen, nämlich in Form von zusätzlichen Kursen. Man klagt darüber, dass die Abiturienten eben gar nicht geeignet sind. Das ist eine Dauerklage seit 20, 30 Jahren der Universitäten, vielleicht schon älter. Das heißt, das ist auch ein bisschen, wie soll man sagen, wenn man dann die Arbeit nicht machen will, die zu prüfen, dann hat man eigentlich auch nicht das Recht, sich dauernd darüber zu beschweren, dass die nicht leistungsmäßig erfreulich genug ankommen an den Universitäten. Und dann könnte man dem Föderalismus im Vorfeld freien Raum lassen und der Ungleichheit, die es ohnehin geben wird und die es immer gibt im Schulsystem und die nur vertuscht wird, wenn man dann sagt, wir prüfen alle gleich, weil man dann eben auf niedrigem Niveau gleich prüfen muss.
Diese schriftlichen Abi-Prüfungen, die fließen ja nur zu einem geringen Teil. Meistens ist es ein Drittel in die Note ein. Ja. Kann man nicht dann ohnehin getrost das berühmte, umstrittene Zentralabitur schreiben lassen? Weil ein großer Teil, 2/3, die mündlichen Prüfungen, das Korrigieren, das lässt sich alles nicht objektivieren. Da hat der Lehrer ja Spielraum. Also da könnten wir uns doch entspannen und etwas mehr Zentralismus bei diesem einen Drittel der Prüfungen zulassen.
Ja, da haben Sie im Grunde genommen recht. Wenn nicht es eine Dynamik gäbe, die gerade im oberen Notenbereich die Sache extrem, ja, wie soll man sagen, extreme Konkurrenz entstanden ist. Also es gibt ja Universitäten, an denen können Sie selbst mit einem 1,0-Schnitt nicht mehr ein Fach belegen, ja, weil, also jedenfalls nicht an einer bestimmten Universität. Also eine 1,0 garantiert kein Medizinstudium in Münster, sagen wir mal so. Das heißt, die Noten haben sich deutlich nach oben verschoben und dann wird es natürlich empfindlich, das Abitur, ja. Es machen einfach sehr, sehr viele, haben inzwischen eine 1 vor dem Komma. Und also ist das diese Abitursprüfung dann doch entscheidend dafür, ob es eine 1,0 ist, eine 1,2 oder eine 1,5. Wenn man die Noten inflationiert, wäre der drastische Ausdruck, dann macht man die Abitursprüfung zu einem ziemlich ausschlaggebenden Moment für den Schulerfolg, also jedenfalls für den Erwerb des Zertifikats, das gewünscht ist.
Danke, Jürgen Körber, Herausgeber der FAZ zum Zentralabitur. Man kann sagen, Sie halten es für eine alte Leier, aber für eine, die dadurch nicht unbedingt besser geworden ist, auch wenn sie jetzt gerade immer wieder aufkommt. Und Jürgen Körber hat gerade ein Buch geschrieben, Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder? Danke, Herr Körber.
Ich bedanke mich.
Die Finnen, die sind bekanntlich äußerst technikaffin, auch in der Schule.
Campus und Karriere. International.
Tablets im Unterricht oder digitale Klassenbücher, die sind in Finnland schon lange Standard. Jetzt aber gehen die Finnen noch einen Schritt weiter. Vor den Schülern stehen jetzt nicht mehr nur Lehrer aus Fleisch und Blut, sondern auch Roboter, humanoide Roboter. In Helsinki zum Beispiel. Die Roboterlehrer haben, anders als Menschen, endlose Geduld. Auch für unseren Reporter Christoph Kersting.
Voit kuunnella sanat ja lauseet uudelleen painamalla kuuntele nappia.
Harrastan valokuvasta.
Madiha Khan hat heute eine Verabredung mit Elias. Die beiden unterhalten sich über ihre Hobbys: Volleyball, Schach, Klavierspielen.
Harrastan valokuvausta.
Harrastan.
Madiha Khan ist 34 Jahre alt und stammt aus Pakistan. Seit 5 Jahren lebt sie mit Mann und 3 Kindern in Finnland und will nun endlich richtig Finnisch lernen. Darum sitzt Madiha an diesem Morgen im Klassenraum einer Berufsschule im Nordosten von Helsinki. Genauso wie ihre Mitschülerinnen und Schüler, die aus Nepal, Somalia, Irak und Afghanistan stammen. Neben der Lehrerin ist damit der einzige waschechte Finne im Raum Elias. Er spricht akzentfrei, nicht zu schnell, wiederholt geduldig, wenn sein Gegenüber ihn nicht verstanden hat. Elias ist ein humanoider Roboter, spricht neben Finnisch 22 weitere Sprachen und bewegt seine weißen Gliedmaßen tatsächlich ebenso geschmeidig wie ein Mensch. Um das Gespräch mit Madiha auf Augenhöhe zu führen, steht der nur 56 cm große Roboter jetzt auf dem Lehrerpult, lässt seine Augen rot blinken oder spielt einen Musikjingle ab, wenn die Antworten stimmen. Ein Roboter im Sprachunterricht. Madiha und den anderen Finnisch-Schülern und Schülerinnen gefällt das sichtlich. Auch Sahil Sudarshan, der aus Nepal stammt.
It was quite interesting, communicating with the robot.
Es ist schon interessant, mit so einem Roboter zu kommunizieren. Der Unterschied zu einem normalen Lehrer ist meiner Meinung nach, dass der Roboter fokussiert ist auf dich und dein Thema. Da gibt es nichts, was da sonst noch reinspielt, Emotionen und so weiter. Das macht das Lernen sehr effektiv. Generell finde ich, dass künstliche Intelligenz eben auch im Bildungsbereich ihren Platz haben sollte.
That's actually nice.
Auch Johanna Hemminki sitzt an diesem Morgen mit im Unterricht und verfolgt im Hintergrund, wie das Zusammenspiel von Roboter, Lehrkraft und Schülern funktioniert. Hemminki hat Elias mit ihrem Tech-Startup Utelias entwickelt.
Elias is not a toy, but a modern learning tool.
Zunächst einmal ist Elias kein Spielzeug, sondern ein echtes Lerntool. Aus meiner Zeit als Lehrerin weiß ich noch allzu gut, viele haben Angst, Fehler zu machen. Und genau diese Angst nimmt einem der Roboter, weil er nicht bewertet, nicht bestraft. Er ist neutral. Und das schafft beim Lernenden eine Sicherheit, die ganz wichtig ist für den Lernerfolg. Denn wer sich sicher fühlt, keinen Stress hat, lernt besser.
And when you are feeling safe, then you learn better.
Seit 2018 unterstützt Elias an mittlerweile 10 finnischen Schulen Lehrerinnen und Lehrer im Sprachunterricht. Nicht nur in der Erwachsenenbildung, sondern auch an Grundschulen im Englischunterricht. Wissenschaftlich begleitet wird das Roboterprojekt dabei von Forschern der Uni Tampere. Für ihre Studie hat die Psychologin Aino Ahtinen mit ihrem Team 4 Monate lang den Unterricht an einer Grundschule der südfinnischen Industriestadt begleitet, Interviews mit Schülern, Lehrern und Eltern geführt. Ihr Fazit fällt durchweg positiv aus.
Elias hat zunächst einmal eine sehr positive und enthusiastische Stimmung in die Klasse gebracht. Wir hatten angenommen, dass dieses Interesse mit der Zeit abnimmt, wenn der Reiz des Neuen nicht mehr so da ist. Das war aber nicht so. Was wir stattdessen beobachten konnten, war, dass die Klasse sehr diszipliniert gearbeitet hat, wenn der Roboter im Raum war. Dabei ging es vor allem um Vokabeltraining und Englischkonversation.
Was aber genau kann und darf Elias? Welche Rolle übernimmt er im Klassenraum? Wo sind seine Grenzen? Aino Ahtinen von der Uni Tampere wagt eine Prognose.
Elias wird niemals den Lehrer ersetzen. Elias und der Lehrer arbeiten vielmehr im Team, wobei der Lehrer natürlich immer bestimmt, wie und wo der Roboter eingesetzt wird als Assistent im Unterricht. Da wird sich in den kommenden 5 Jahren sicherlich viel tun. Die Roboter werden noch intelligenter werden und sich dann noch stärker auf individuelle Bedürfnisse einzelner Schüler einstellen können.
Ein junger Mann filmt jede Sekunde seines Lebens und lädt das alles hoch. Eine Truman Show in echt. Corso Kunst und Pop hat das alles für uns angeschaut, da müssen wir das wenigstens nicht selber alles antun. Raphael Schmarzoch ist schon hier, um Ihnen zu sagen, welchen Eindruck das bei ihm hinterlassen hat. Das hier war Campus und Karriere. Ich bin Sandra Pfister und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.